Herzlich willkommen zu Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus. Euren Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Montse Cañamero, die uns ihre beeindruckende Geschichte im Umgang mit einem Lymphödem nach ihrer Brustkrebserkrankung erzählt. Sie berichtet, wie sie trotz aller Herausforderungen nie aufgegeben hat, unter anderem mit der Hilfe des Jakobswegs. Lehnt euch zurück, los geht's!
Schön, dass ihr zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher eingeschaltet habt. Heute geht es um zwei Krankheiten, Brustkrebs und Lymphödem. Zweites entsteht nicht selten infolge einer Vorerkrankung, wie in diesem Fall Brustkrebs. Ich freue mich auf ein Gespräch mit unserer heutigen Mutmacherin, Montse. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Vielleicht stellst du dich am Anfang erstmal ein bisschen vor. Ich habe ja kurz schon mal angeteasert, es geht um Brustkrebs und Lymphödem.
Genau. Also, mein Name ist Montse Cañamero. Ich bin gebürtige Spanierin, aber in Deutschland aufgewachsen und auch geboren, also gebürtig, herkömmlich aus Spanien sozusagen. Ich hatte Brustkrebs im Jahre 2016, da war ich noch keine 50, also kurz vor meinem 50. Lebensjahr, noch keine Screening-Vorsorge vorgenommen.
Und ab 50 geht's los, oder?
Genau, ab 50 bekommt man alle zwei Jahre so eine Einladung zum Screening, Brustkrebs-Screening. Ich hatte allerdings in der Vergangenheit schon mal eine Mammographie gemacht, weil meine Mutter bereits zwei Schwestern hatte, die an Brustkrebs erkrankt waren und auch deren Töchter Brustkrebs hatten. Und da meine Gynäkologin sehr vorsorglich ist, hatte sie mich auch in der Vergangenheit schon zur Mammographie geschickt, obwohl ich noch keine 50 war. Aber nichtsdestotrotz war da trotzdem der große Brustkrebs, der dann, wie gesagt, 2016 diagnostiziert wurde mit 12 Zentimetern.
Wow, das ist groß.
Genau, also der muss schon längere Zeit in der Brust gewesen sein. Den konnte man halt nicht auf der Mammographie erkennen, weil es sich dort um einen lobulären Brustkrebs handelt. Da sind die Milch Läppchen betroffen, nicht die Milchdrüsen. Und der ist halt schwierig auf der Mammo zu erkennen. Das kann man eher an einem MRT sehen. Also meine Frauenärztin ist auch davon ausgegangen, dass es sich da eher um eine Brustentzündung handelt.
Auch verrückt.
Die sagte da noch so ein bisschen so lächelnd, ja, da müsste ja die ganze Brust befallen sein, wenn das jetzt Brustkrebs ist. Aber das hat sich dann doch befürwortet. Ich bin dann direkt von ihr aus zur Radiologie überwiesen worden. Da wurde dann auch, wie gesagt, ein Ultraschall gemacht. Und da die sich da nicht so sicher waren, haben die dann gestanzt an drei verschiedenen Orten in der Brust. Ja, und alle drei waren dann befallen. Also im Grunde genommen war die ganze Brust befallen.
Oh mein Gott, also auch dieser Satz, wenn das Brustkrebs wirklich wäre, dann müsste die ganze Brust befallen sein. Das ist so makaber in diesem Kontext, wenn man nachher dann dieses Ergebnis auch erhält.
Ich habe es ihr nicht übel genommen, weil das ist eine sehr liebe Frau. Also ich komme sehr gut mit ihr klar. Die hat das wirklich auch nicht böse gemeint. Also
das glaube ich auch nicht.
Wenn man jetzt im Nachhinein hört, das hört sich wirklich makaber an. Aber es war ja so. Die ganze Brust war ja befallen. Also an allen drei Quadranten, die überprüft hatten, war ja positiv, ne, in der Stanze. Und dementsprechend war die ganze Brust befallen und die ganze Brust ist auch entfernt worden.
War das ein schwerer Schritt für dich?
Die Brust zu entfernen? Nein. Mhm. Ich bin ja eigentlich sehr realistisch und als der mich angerufen hat von der Radiologie, das fand ich ein bisschen Hammer, dass der mich einfach so am Telefon informiert hat, weil er war noch so nett und hat das Wochenende abgewartet und hat dann mich montags angerufen und dann hat er mir dann mitgeteilt, dass halt die Biopsien positiv waren und dass es Brustkrebs ist. Und da ich ja schon auch selber getastet habe und auch schon gesehen habe, dass es Die ganze Brust war mir dann schon innerlich bewusst, ich muss auf jeden Fall diese Brust entfernen. Also ich wollte nicht jetzt brusterhaltend operiert werden, weil ich einfach viel sicherer bin, wenn der Krebs dann nicht mehr im Körper ist und beziehungsweise alle Brustdrüsen, das ganze Brustgewebe entfernt ist.
Das heißt, dadurch, dass das so eine andere Brustkrebsart war, konnte man das jetzt nicht vorher fühlen, wie ein Knoten zum Beispiel, was so typische Anzeichen sind?
Fühlen ja, nur in der Mammographie war das nicht so ersichtlich. Mhm. Also deswegen bekomme ich auch seitdem immer MRT, obwohl es ein bisschen schwierig ist, mit der Kasse das zu verrechnen. Aber im MRT ist es dann auch wirklich sichtbar.
Und das musst du jetzt regelmäßig machen zur Nachsorge?
Ja, am Anfang waren das alle 3 Monate nach der Operation, alle 3 Monate zum Gynäkologen und einmal im Jahr das MRT und Ultraschall, jedes halbe Jahr. Und mittlerweile ist das so, dass ich jetzt alle 6 Monate zum Gynäkologen gehe, dann aber auch einmal im Jahr ein MRT bekomme, die Mammo und auch die Sonografie.
Wow, das ist eine Menge. Was ging dir durch den Kopf, als du dann die Diagnose bekommen hast?
Mir gingen wirklich 1000 Sachen durch den Kopf. Also, ich bin ja ein Mensch, der gerne auch mit anderen darüber redet. Es gibt ja viele, die möchten über so eine Krankheit nicht reden. Ich rede gerne darüber. Und dann habe ich natürlich erstmal mit meinem Mann darüber gesprochen. Und mit meinen Eltern, mit meiner Mutter und mit meinen Töchtern. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich sterbe. Also ist das, was mir in dem Moment durch den Kopf gegangen ist. Also klingt jetzt wirklich hart, aber mein Mann musste auch durch einiges durch. Ich habe mit dem mich auch ganz offen darüber unterhalten, über meine Gedanken. Ich bin auch zum Bestatter gegangen und habe mich informiert über Bestattungen. Ich habe mich ganz genau mir ganz genau vorgestellt, wie ich bestattet werden möchte. Und also, dass man zumindest einmal darüber redet, weil ich nicht wollte, dass dieses Thema dann nachher so in der Luft schwebt und keiner weiß, was jetzt gemacht werden muss. Und das
und jeder soll zumindest deine Wünsche auch kennen, ne?
Genau, genau. Und ich habe mir dann auch vorgestellt, wie, sagen wir jetzt mal, hört sich auch makaber an, wie schön das wird, meine Bestattung, wenn die jetzt so stattfindet, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin noch da, obwohl ich ja neben der Diagnose Brustkrebs ja auch die 16 Lymphknoten befallen hatte. Das heißt, ich war auch Hochrisikopatient. Normalerweise wird der Wächterlymphknoten überwacht. Wenn der also frei ist, dann braucht nichts weiter gemacht werden. Bei mir wurde dann auch eine Stanze gemacht von dem Wächterlymphknoten. Der war dann befallen. Dementsprechend haben die dann auch weiter aufgeschnitten und dann wurden 18 suspekte Lymphknoten entfernt. Und zwischen diesen 18 Lymphknoten waren halt 16 Lymphknoten befallen, aufgeplatzt und ins Bindegewebe eingewachsen. Und dann, als der uns das gesagt hat, der Operateur, dann ist natürlich für uns erstmal die Welt zusammengebrochen, weil ab 4 befallenen Lymphknoten gibt es auch keine Studien, wie man da am besten behandelt. Und dann ist für mich einfach klar gewesen, dass dieser Krebs sich jetzt bereits im ganzen Körper verteilt hat und was man sich dann so alles aufbaut. Aber wie
ist
gesagt,
das während Gott sei Dank. Ist das während der OP dann aufgefallen oder hattest du vorher noch Bestrahlung oder Chemotherapie?
Nein, als sie die Brust operiert haben, hatten die ja vorher die Stanze gemacht von dem Wächterlymphknoten. Der war befallen und dementsprechend haben die da auch aufgemacht und haben die rausgenommen und auch noch weitere, die sie dort gesehen haben, entfernt. Also vor 20 Jahren wurden ja automatisch alle Lymphknoten entfernt, wenn man Brustkrebs hatte. Also ich habe eine Cousine, die hat komplett alle Lymphknoten weg, obwohl kein einziger befallen war. Mhm. Aber das wird ja jetzt nicht mehr so gemacht. Genauso auch wie mit der mit der Chemotherapie. Ich habe eigentlich nur die Chemotherapie bekommen, weil ich die Lymphknoten befallen hatte.
Und das war aber nach der Amputation dann erst?
Nee, gleichzeitig.
Also gleichzeitig.
Alles in einem wurde gemacht. Also die Brust wurde entfernt und die Lymphknoten wurden entfernt. Und dann, wir haben auch Glück gehabt, weil bei vielen wird ja jetzt erstmal die Chemo gemacht, damit der Krebs etwas kleiner wird. Dementsprechend kann man dann auch sehen, ob der Krebs auf die Chemo reagiert oder nicht. Aufgrund der Größe von meinem Brustkrebs sagte der Arzt, es wäre besser, wenn wir direkt erst operieren und dann die Chemo hinten dran hängen. Der Nachteil dabei ist natürlich, man kann nicht sehen, wie jetzt die Chemo anschlägt.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem, er hat gesagt, das wäre schon ganz gut, weil der war ja auch groß. Aber wir haben alles wegoperiert bekommen, also da ist auch nichts mehr drin geblieben. Bei vielen muss ja nochmal nachoperiert werden, weil die Ränder nicht frei sind. Das war bei mir nicht. Bei mir ist also komplett alles entfernt worden. Und ja, am Anfang hatte ich dann auch Probleme mit dem Arm, weil ich den nicht so gut bewegen konnte. Aber da habe ich einiges an Physiotherapie gemacht und dementsprechend kann ich jetzt auch wieder ganz normal mit dem Arm alles machen.
Und das mit dem Arm hat sich dann geäußert durch die Lymphödeme oder durch die Amputation?
Ja, genau. Wenn ein Lymphknoten schon entfernt wird, dann kann schon ein Lymphödem auftauchen. Das heißt, es muss auch nicht sofort auftauchen, sondern der kann auch nach 20 Jahren erst kommen, das Lymphödem. Man sollte dann nicht schwer heben, also was einem dann alles gesagt wird, ne? Wenn man halt die Lymphknoten entfernt bekommt, dann soll man nicht mehr Fenster putzen, man soll nicht mehr über Kopf arbeiten, man soll keine schweren Sachen tragen. Ehrlich gesagt.
Es ist sehr schwierig im Alltag
umzusetzen. Also, das achte ich eigentlich gar nicht drauf. Man soll auch keine, ach genau, was auch sehr gefährlich ist, ist, dass man jetzt zum Beispiel Gartenarbeit macht und sich vielleicht in den Finger schneidet oder wenn man die Nägel macht, dass man aufpasst, dass man da sich keine Wunde in die Nagelhaut oder sowas macht, weil da könnte halt dann das Lymphödem auch auftauchen und das könnte dann auch zu Komplikationen führen.
Puh, das klingt nach ganz schönen Herausforderungen im Alltag.
Ja, das geht. Das vergisst man danach aber auch schnell.
Also dir scheint es da mit physisch und mental ja eigentlich ganz gut zu gehen damit, oder?
Ja, also ich habe mich damit abgefunden. Also ich habe jetzt, muss ich auch sagen, ich hatte jetzt nicht von Anfang an ein ausgeprägtes Lymphödem. Ich habe auch immer noch kein sehr ausgeprägtes Lymphödem. Allerdings habe ich jetzt ein Lymphödem in beiden Armen, obwohl an dem anderen Arm überhaupt kein Lymphknoten entfernt wurde. Aber ich habe an der anderen Schulter halt noch, oder da habe ich von Anfang an den Port drin sitzen. Und da ich im Anschluss an meine Chemo- und Krebstherapie in der Jakobsweg gemacht habe mit einem schweren Rucksack, hat er also ständig auf diesen Port gedrückt und dementsprechend hat sich dann auf dem rechten Arm auch ein Lymphödem gebündelt. Das heißt, ich habe an beiden Armen ein Lymphödem.
Da sieht man mal, wie schnell das geht.
Genau, also und das kann. Ich kenne viele, die aus der Selbsthilfegruppe. Ich bin in der Frauen-Selbsthilfegruppe nach Krebs. Da sind also sehr viele Frauen, die ein Lymphödem haben und auch die Strümpfe tragen. Und dann wirklich, die nie was hatten, der Arm auch nicht besonders dick war und auf einmal aus irgendeinem Grund entwickelt sich dann an der befallenen Seite ein Epirisipel, glaube ich, heißt das. Das ist so wie so eine Art Blutvergiftung. Dann wird der Arm total heiß, total rot und dann muss das auch direkt im Krankenhaus dann behandelt werden. Und das ist halt die Gefahr bei diesem Lymphödem.
Welche Hilfsmittel hast du nach der Operation bekommen?
Also als ich operiert worden bin, dann hatte ich ja erstmal so eine Art Korsett aber direkt am nächsten Tag kam dann schon jemand hier ins Krankenhaus von einem Sanitätshaus, Lettermann hier aus Viersen, und hat mir drei BHs gebracht für Prothesen-BHs, weil ja meine Brust komplett entfernt ist und da brauchte ich eine Prothese. Und da habe ich zuerst gedacht, mein Gott, jetzt muss ich da auf diese Wunde sehen. Aber es war gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ja, dann bekomme ich eigentlich jedes Jahr bekomme ich neue BHs. Und die bekomme ich von der Krankenkasse verschrieben. Und die Prothese meine ich alle 2 Jahre. Es sei denn, die geht kaputt oder die andere Brust verändert sich enorm. Dann bekommt man auch eine angepasste. Und ja, und dann habe ich mir auch noch so eine Schwimmprothese geholt, wenn ich schwimmen gehe. Das ist eine andere Prothese, die kann man dann nutzen, auch im Salzwasser und sowas. Und ja, die Strümpfe, dann bekomme ich noch, genau, nach der Lymphdrainage muss ich halt diese Strümpfe anziehen. Das sind Kompressionsstrümpfe. Die kann man sich vorstellen wie so ein Kniestrumpf, aber nur für die Arme, aber ohne, dass die Hand, also die gehen nur bis zur Hand, also komplett der Arm, Unterarm und Oberarm bis unter die Achsel. Und ja, die bekomme ich jedes halbe Jahr, werden die verschrieben, 2 Stück, also für jeden Arm 1.
Und die trägst du den Farben? Oh, genau. Cool.
Ja, es gibt dann so ausgeflippte Farben und es gibt auch mit Batikmuster und weiß ich was alles. Am Anfang hatte ich gesagt, ja, okay, dann nehme ich mal so ein Cappuccino. Dann sah das so total altmodisch aus. Das sah so aus wie so, ja, so medizinisch irgendwie. Aber jetzt, also ich trage sehr gern schwarz, ich trage sehr gern weiß und blau, dunkelblau. Und dann gibt es so flippige Farben gibt es auch, also für jeden Geschmack etwas dabei.
Hilfsmittel müssen ja auch ein bisschen Spaß machen, oder?
Ja, genau. Also das ist total wichtig. Und ich muss sagen, also hier bei der Frau Moch, also die mag ich total, die macht das alles so super. War nämlich auch mal zwischenzeitlich woanders und da hatte ich wirklich das Problem, dass es total gar nicht gepasst hat mit dem Strumpf. Der war zu kurz, dann war der zu eng, dann hat er mir alles abgeschnürt. Und das ist total wichtig, dass man dann auch jemanden hat, der das auch richtig gut ausmessen kann. Und da fühle ich mich bei der wirklich gut aufgehoben.
Das freut uns total. Du bist den Jakobsweg gelaufen. Das heißt, du hattest das schon immer vor? Ja. Oder war das jetzt aufgrund der Krebserkrankung und dem Lymphödem, dass du gesagt hast, ich muss noch mal eine Bucketlist machen, was ich alles noch erlebt haben muss?
Genau. Also der Jakobsweg stand für mich fest. Den wollte ich allerdings erst machen, wenn ich in Rente bin. Und direkt bei der Diagnose, also als ich auch dann über meine Beerdigung und so weiter nachgedacht habe, habe ich dann auch unter anderem auch gesagt, wir müssen den Jakobsweg so schnell wie möglich machen. Ich möchte nicht bis zur Rente warten, bis wir den Jakobsweg machen. Und den habe ich gemeinsam mit meinem Mann gemacht, auch einen Jakobsweg, der nicht zu lang ist, den portugiesischen Jakobsweg, weil ich wollte auch unbedingt ankommen. Habe mir auch damals die Etappen ziemlich kurz gehalten, weil man sich ja auch vorstellt, nach Chemo und Bestrahlung und was sonst noch alles kommt, dass man da sehr schlapp ist. Bei mir war
das
ja nicht so.
Der Körper ist erschöpft, ja.
Bei mir hat mich die Chemo immer aufgepusht. Ich habe immer Gartenarbeit und weiß ich was gemacht nach der Chemo. Und nach dem dritten Tag habe ich dann zu meinem Mann gesagt, wir machen jetzt 2 Etappen an einem Tag. Und so haben wir das dann auch gemacht.
Ja, dann haben wir einfach mal den Plan über den Haufen geworfen. Ja, genau, ich schaffe noch mehr.
Ja, also ich meine, wenn man natürlich nach 3 Stunden schon da ist, dann, ne, was macht man den ganzen Tag? Dementsprechend haben wir dann so Mittagspäuschen gemacht und nachmittags dann nochmal ein Stück gegangen. Wir haben das aber wirklich sehr langsam angegangen. Aber das war ein sehr schönes Erlebnis. Und zwar habe ich das alternativ gemacht zur Reha, die es ja für Krebspatienten gibt. Also nach der Krebstherapie bekommt man anschließend die Anschlussheilbehandlung. Und dann hat man noch 2-mal die Möglichkeit, eine Reha zu machen. Und die meisten machen das auch. Also wie gesagt, ich kenne das aus der Frauenselbsthilfe. Da sind sehr viele, die noch die 2. und 3. Reha machen. Und ich habe da gesagt, nein, als Reha machen wir jetzt den Jakobsweg. Und da zehre ich ja jetzt noch von.
Ja, das tut, glaube ich, der Seele gut, auch dass du das mit deinem Mann zusammen machen konntest.
Absolut.
Ist wahrscheinlich die beste Medizin gewesen.
Absolut. Also nicht nur körperlich, sondern auch mental ist das ein sehr schönes Erlebnis. Also nicht jeder bewegt sich ja gerne. Also man kann da wahrscheinlich das auch nicht verallgemeinern, aber mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die den Jakobsweg gemacht haben, die sind alle der gleichen Meinung.
Ich glaube auch, dass nicht jeder körperlich in der Verfassung wäre, nach einer Chemotherapie und nach einer Brustamputation den Jakobsweg zu gehen.
Ich denke schon, dass man das machen kann. Also ich habe mich damals, da hatte ich auf Instagram, der hieß Bionic Pilgrim, das war ein junger Mann, dem hatten sie das Bein entfernt, der hatte auch Krebs gehabt in den Knochen und der hatte ein künstliches Bein und dem bin ich dann gefolgt und der hat dann alleine den Jakobsweg gemacht und dann habe ich gesagt, mein Gott, wenn der das schafft mit nur einem Bein, dann schaffe ich das auch. Und toll. der hat mir so wirklich Mut gemacht. Also.
Und jetzt bist du hier und darfst auch anderen Menschen Mut machen.
Ja, das kann ich versuchen.
Das heißt, das war für dich so ein richtiger Schlüsselmoment, ihn zu sehen und daran zu wachsen und zu sagen, wenn er das kann, dann kann ich das auch.
Ja, also nicht nur er, viele andere. Also gibt es noch andere Gruppen. Bei Facebook war ich in einer Gruppe oder bin immer noch in einer Gruppe, die wird von einer Frau geleitet, die ist blind und sitzt im Rollstuhl und die hat diesen portugiesischen Jakobsweg schon 12 Mal gemacht. Cool. Und wenn ich dann von anderen Leuten höre, nein, das schaffe ich nicht, dann denke ich mir, natürlich, wenn du möchtest, dann, und wenn das dein Wunsch ist, den Jakobsweg zu gehen, dann schaffst du das. Weil man muss ja auch nicht im Marathon dadurch starten, sondern man kann ihn ja ganz bequem machen und
sein eigenes Tempo finden.
Genau, sein eigenes Tempo finden. Ja.
Das Schöne ist ja auch, dass da ganz viele, ich sag mal, Gaststätten sind, wo man einkehren kann, wo man mal eben was essen kann oder eben auch über Nacht bleiben kann. Und das alle paar Kilometer. Also man muss jetzt nicht 20, 25, 50 Kilometer am Tag laufen. Man hat immer wieder Stellen, wo man dann auch einkehren kann.
Genau, das ist auf dem portugiesischen Jakobsweg. Also das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es Herbergen für Menschen, die dann gerne in diesen einfachen Unterkünften sind. Da gibt es Pensionen, da gibt es Hotels, da gibt es überall sehr leckeres Essen. Also sie würden mal den Jakobsweg machen, ohne unterwegs zu essen. Und dann gibt es natürlich auch etwas unbekanntere Jakobswege, wie zum Beispiel den urtümlichen Weg. Camino Primitivo, der ist wirklich einsam und das ist wirklich was für Menschen, die auch 30 und 40 Kilometer an einem Tag zurücklegen können. Und das ist auch nicht so einfach, da eine Unterkunft zu kriegen. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, den Rucksack mit einem Taxi vorzuschicken und da wird das, oder das Taxi anzurufen. Also da gibt es so verschieden organisierte Unternehmen, die kann man dann anrufen und dann wird man auch da unterwegs abgeholt. Also keiner bleibt da irgendwo liegen. Aber da würde ich mich jetzt in der Tat nicht dran wagen, an diesem Weg.
Du hast das ja jetzt nicht gemacht. Du hast deinen Rucksack auch selber getragen und dich damit ja auch ein bisschen in Gefahr gebracht, dass ein neues Lymphödem wieder im anderen Arm auftritt. War dir die Gefahr vorher bewusst?
Ja, die war mir bewusst. Also ich wollte dann den Rucksack auch selber tragen. Mein Mann, der hat mich gefragt, sollen wir deinen Rucksack vorschicken, habe ich gesagt, nein, das ist dann für mich kein Jakobsweg. Also ich brauche das, ne? Also ich habe mir beim zweiten, ich habe ja noch einen zweiten Jakobsweg gemacht, da habe ich mir einen besseren Rucksack geholt. Und das habe ich auch gemerkt. Das ist wie Tag und Nacht, ein guter Rucksack mit breiten Schulterriemen und der auf der Hüfte auch getragen wird und nicht auf der Schulter, ist was ganz anderes als jetzt so ein Billigrucksack. Also daran sollte man nicht sparen. Das habe ich dann schmerzvoll erfahren dürfen.
Aber vor Ort, hattest du da auch schon Probleme oder hast du da schon gemerkt, irgendwie es könnte wieder was kommen oder war alles gut?
Da vor Ort hat man natürlich, habe ich natürlich gemerkt, dass die Finger dick werden, wie man das so im Sommer auch hat. Dann pulsieren so die Fingerspitzen. Das habe ich schon gemerkt und als ich dann wieder zurückkam, ich dachte auch zuerst, dass das ein eine, was anderes ist. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass es ein Lymphödem in dem Arm ist, sondern ich habe eher gedacht, dass das eine Thrombose.
Thrombose, genau.
Oh mein Gott, jetzt fällt das. Ne, das, also das ist jetzt noch. Das tut mir jetzt voll furchtbar leid, aber das ist jetzt auch noch eine von meiner Chemotherapie. Dieses Chemobrain, dass ich auf einmal die Worte vergesse, das hatte ich ganz lange Zeit. Jetzt ist das wieder etwas besser geworden, dass ich auch beruflich, das kommt auch noch dazu. Also das ist jetzt nicht nur der Brustkrebs, die Brust ab und die Lymphödeme, sondern das sind auch viele andere Sachen, die dann im Nachhinein noch folgen. Also beruflich zum Beispiel habe ich mich nicht mehr getraut, Vorträge zu halten, weil ich einfach diesen roten Faden vergessen habe, weil ich einfach nach dieser Chemotherapie ganz oft die Worte auf einmal nicht mehr wusste. Und das bezeichnet man im Allgemeinen unter Chemobrain. Das sind viele, die sagen, das ist Quatsch. Aber ich kenne sehr viele Leute, die das haben. Und ich kann es auch bestätigen.
Das heißt, du bist jetzt wieder voll im Beruf drin und im Alltag?
Ja, also ich bin nach einem, ich habe ein Jahr ungefähr ausgesetzt. Ich hatte ja die Chemotherapie über 4 Monate, dann mit einer kleinen Unterbrechung, weil ich zwischenzeitlich mal eine Lungenentzündung hatte und dann durfte die Chemo nicht weiterlaufen. Dann habe ich die Bestrahlung gehabt und dann war ich in der Reha, also in der Anschlussheilbehandlung und bin dann ungefähr nach, also die OP war im Oktober 2016 und die Wiedereingliederung war im Oktober 2017.
Wow, ganz schön. Schnell auch wieder, weil ich glaube, also ich schätze dich so ein, dass du das auch brauchtest. Du musstest wieder zur Arbeit zurück und was
ja,
erleben, oder?
Ja, mir ist dann schon die Decke auf den Kopf gefallen, als ich dann so lange zu Hause war.
Wie sieht dein Alltag denn jetzt so generell aus? Hast du Kompressionen? Bekommst du Behandlungen wie Lymphdrainage oder sowas?
Genau. Ja, also ich habe von Anfang an die Lymphdrainage bekommen, weil meine Gynäkologin auch der Auffassung ist, dass man auch vorsorgen muss, auch wenn man jetzt noch kein Lymphödem hat. Die habe ich dann einmal die Woche gehabt auf dem linken Arm, da wo auch die Lymphknoten entfernt worden sind. Als ich dann das zweite Lymphödem entwickelt hat, habe ich jetzt zweimal die Woche Lymphdrainage, jeweils 1 Stunde. Und dann habe ich an beiden Armen noch die Kompressionsstrümpfe. Zu Anfang hatte ich auch noch an einem einen Handschuh, aber das ist nicht nötig, weil die Hand ist nicht dick. Also ich habe nur die beiden Strümpfe an jedem Arm und die bekomme ich dann, also muss ich dann täglich tragen. 2x die Woche Lymphdrainage, ich komme gerade von der Lymphdrainage, jeweils 1 Stunde. Ich hatte zuvor habe ich 2 bis 3 Mal, da hatte ich noch so, sogar 3x die Woche, aber das habe ich einfach mit der Arbeit nicht geschafft und deswegen sind wir dann auf 2x die Woche runtergegangen und das klappt auch ganz gut.
Und wie äußert sich das Lymphödem jetzt bei dir? Also tun dir die Arme weh? Sind die schwer oder dick oder angeschwollen?
Ja, die sind angeschwollen. Es ist jetzt nicht so, dass das sehr auffällt, also, aber mir fällt das halt auf. Ich hatte früher sehr dünne Arme und die sind halt im Vergleich zu früher dicker. Die sind schwer, gerade im Oberarm auf der linken Seite, da habe ich auch manchmal so Kribbeln. Und dann ist das auf einmal wie kalt auch. Also das ist kann man eigentlich schwer beschreiben, wie das Gefühl ist an den Armen.
Aber du hast den Eindruck, dass die Therapien dir helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also ohne die, ich merke das auch direkt. Ne? Also wenn ich jetzt mal, weil die Therapeutin in Urlaub ist oder weil ich vielleicht beruflich an einem Tag oder 2 Tage nicht kommen kann, dann merke ich das direkt. Dann werden die dick, die Arme.
Hast du Übungen, die du auch zu Hause machen kannst?
Ja, ich tanze ja Flamenco und da werden die Arme viel bewegt. Das sind eigentlich die Übungen, die ich mache. Am Anfang habe ich noch sehr darauf geachtet, wenn ich gehe. Also ganz klar, direkt nach der Therapie, auch beim Gehen, dann immer so nach vorne, immer gepumpt mit den Fingern, die Arme immer bewegt. Aber das, ich glaube, das mache ich jetzt schon unbewusst, dass man sich das so, das ist so ins Blut übergegangen, dass ich das so mache, ohne dass mir das jetzt besonders auffällt, dass ich diese Übungen mache.
Also die nervigen Übungen, die man quasi machen muss, die hat man einfach in ein Hobby umgewandelt, damit es dann auch Spaß macht.
Ja, genau. Also Flamenco macht mir richtig Spaß. Und da werden die Arme auch gut bewegt. Also, und ich finde auch, dass die ähnlich bewegt werden wie damals die Übungen im Krankenhaus, die wir bekommen haben nach der OP.
Sind das Momente, die dir richtig viel Kraft geben für deinen Alltag, wenn du Flamenco tanzt oder wenn du an den Jakobsweg zurückdenkst?
Absolut, absolut. Also ich finde, man muss immer das machen, was einem Spaß macht und wenn es möglich ist. Das ist jetzt auch die Sache, die mich so stark gemacht hat, als ich damals die Diagnose bekommen habe. Ich habe schon daran gedacht, dass es zu Ende sein könnte, aber ich habe immer daran gedacht, und du hast aber auch so viel gemacht, was du alles machen wolltest, und deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also ich stehe jeden Morgen aus, gucke aus dem Fenster und sage, oh, super, also jetzt zum Beispiel heute Morgen hat es ja auch hier geregnet, wenn ich jetzt rausgucke, ist blauer Himmel. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen erfreuen. Oder wenn ich einfach die Vögel höre, wenn die singen. Und meine Mutter ist jetzt vor 2 Jahren gestorben. Und wenn ich einen Schmetterling im Garten sehe, dann sage ich, ach, guck mal, hier bist du wieder. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, die einfach das Leben versüßen. Und ich denke, natürlich habe ich auch mal Durchhänger, klar. Aber ich versuche immer, das Positive zu sehen.
Hat sich dein Selbstbild so ein bisschen verändert seit der Erkrankung?
Ja, absolut. Hängt eigentlich jetzt auch damit zusammen jetzt, mit dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Man lebt das Leben anders, bewusster. Also zusätzlich zu meiner ganzen Therapie hatte ich auch eine 3-monatige Tagesklinik, naturheilkundliche Tagesklinik in Essen. Und da wurde einem so Achtsamkeit, Resilienz und so etwas beigebracht. Das finde ich sehr wichtig, dass man einfach achtsam durchs Leben geht.
Ich finde das auch so schön, wenn man manchmal einfach gar nichts hört. Gestern bin ich Fahrradfahren gegangen. Nee, gar nicht gegangen. Ich bin gefahren. Und ich war ganz alleine und neben mir war ein Bach. Und dann habe ich Pferde gesehen und Enten und Kühe. Und ich habe gedacht, ach, das ist so schön. Und dass ich mir diesen Moment jetzt gerade nehmen konnte und das einfach mal machen konnte, das tat so gut.
Ja, das ist ja das Achtsame, ne? Wenn man unterwegs ist. Und man sieht es vielleicht jeden Tag und achtet nicht darauf. Aber wenn man es jetzt bewusst macht, dann ist es ganz anders.
Und die Ohren öffnet man auch anders. Ja, weil man sonst so in seinen Gedanken ist, oh, was muss ich jetzt noch machen? Dann ist man weniger empfänglich für sowas, finde ich.
Genau, das ist jetzt auch der Unterschied zu früher, dass ich einfach viel empfänglicher für solche Kleinigkeiten bin.
Wie ist denn deine Familie eigentlich damit umgegangen?
Sehr gut.
Sehr gut.
Ja, also mein Mann, der hat mich sehr unterstützt. Der ist zu allen Therapien immer mitgefahren, weil ich war ja in München-Gladbach in der Klinik. Bethesda Krankenhaus und da musste ich auch immer von Krefeld bis München-Gladbach fahren. Er hat mich zu jeder Therapie begleitet, hat gewartet, bis ich fertig bin und das konnte er natürlich machen, weil er selbstständig ist. Und auch so, wir haben sehr viel Sport gemacht während der Therapie. Der war eigentlich immer da, wenn ich gesagt habe, lass das machen, war der immer bereit, alles mitzumachen. Selbst den Jakobsweg, also als ich gesagt habe, lass den Jakobsweg, hat er gesagt, ja, mache ich. Also das hat mich absolut stark gemacht. Und dann hatte ich auch meine Mutter, die auch schwere Zeiten mitgemacht hat. Die ist im Spanischen Bürgerkrieg groß geworden und war auch nicht einfach, nach Deutschland zu kommen. Und was die alles so im Leben erleben musste, die hat immer zu mir gesagt, wir haben schon so viele Sachen durchgemacht, das schaffen wir auch noch. Also das hat mich total gestärkt. Also das ist nicht einfach, das jetzt zu beschreiben, weil aus der Frauenselbsthilfe hört man ja auch viele andere Meinungen. Und da sind viele, die möchten gar nicht drauf angesprochen werden. Die möchten auch nicht, ich habe immer gesagt, ich kämpfe wie ein Löwe. Viele andere sagen, nein, das darfst du nicht sagen, du kämpfst. Warum nicht? Ne? Also jeder ist anders. Und für mich war die Aussage von meiner Mutter total kräftegebend, die hat mir voll die Kraft gegeben. Die hat gesagt, habe ich gedacht, wenn die das alles da durchgemacht hat, was die in ihrem Leben durchgemacht hat, dann schaffe ich das jetzt hier mit der Erkrankung auch noch. Und wenn ich jetzt andere auch im nahen Freundeskreis sehe, was die alles haben, jetzt auch eine Freundin von mir, deren Tochter mit 28 jetzt an Leberkrebs gestorben ist, überhaupt keine Chance zu leben, die wusste, sie stirbt, da denke ich mir, danke, 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 dass ich noch hier bin. Ne? Und das sind halt auch die Freunde und auch die Kinder und auch die Eltern, die da bei einem stehen und auch alles mitmachen. Ne? Natürlich das Gute und auch das Schlechte. Die sehen das ja auch, wenn es einem nicht so gut geht. Ne?
Das ist so wichtig, dass man Menschen an der Seite hat, die einen so unterstützen und bestärken.
Absolut.
Und jetzt gehst du ja auch zur Selbsthilfegruppe und die unterstützt dich sicherlich auch.
Ja, also zur Selbsthilfegruppe war ich am Anfang viel. Dann bin ich natürlich, als ich nicht gearbeitet habe, bin ich natürlich immer hingegangen. Ich war auch im Vorstand, habe da das unterstützt. Aber als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich da ein bisschen rausgehalten. Ich bin aber immer noch drin. Und wenn jetzt auch Aktivitäten stattfinden, die mich interessieren, mache ich auch mit. Allerdings habe ich jetzt den Fokus ein bisschen auf andere Sachen gelegt, so dass ich mich nicht nur noch mit Krebs und sowas beschäftigen muss. Das habe ich für mich so entschieden.
Kann ich verstehen, dass der Krebs nicht so den ganzen Alltag bestimmt.
Ja.
Also und man auch zwischendurch mal auf andere Gedanken kommt.
Ja, jeder ist ja anders. Es gibt da sehr engagierte Menschen, die hatten hier schon vor 20 Jahren Krebs und sind krebsfrei und sind da aber trotzdem weiter sehr engagiert. Und wachsen da drin und ich habe einfach für mich entschieden, ich bleib da, klar, ich gehe nicht raus, aber ich werde mich jetzt nicht so sehr da einbringen, weil ich einfach meine Zeit, die ich habe, für andere Sachen, viel mit meinem Mann, mit meinen Kindern, also wir machen sehr viel in der Familie und auch mit Freunden und auch Sachen mache, die mir jetzt persönlich gut tun. Ich hatte auch zuerst mit Trommeln angefangen, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Das ist auch sehr gut, weil man sich da total konzentrieren muss. Habe aber dann entschieden, dass mir der Flamenco besser gefällt und deswegen tanze ich jetzt Flamenco.
Das hast du vorher nicht gemacht. Also es haben sich jetzt so ein bisschen deine Hobbys auch verändert.
Ja, also ich koche auch sehr gerne. Also da ist ja auch die Frau Moch immer sehr angetan. Mhm. Hier, wenn ich komme, um meine Arme auszumessen, dann unterhalten wir uns ja. Ich komme ja schon seit einigen Jahren hier zu Lettermann. Und da unterhalten wir uns halt immer über meine Fotos, weil ich die auch immer bei Instagram veröffentliche. Und die Frau Moch.
Wie heißt du auf Instagram?
Monzes Hobbyküche.
So, haben wir einmal erwähnt hier, ihr könnt gerne folgen.
Genau, obwohl ich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so ein Influencer, der da jeden Tag etwas postet, aber wenn das war auch während der Chemozeit, dass ich einfach gesagt habe, wenn mir schon das Essen nicht schmeckt, weil ich diesen Geschmackssinn gar nicht habe, dann muss er wenigstens optisch gut aussehen. Und dann habe ich mir immer die schönsten Gerichte auf den Teller gezaubert. Und dann kam die Corona-Zeit, wo ich dann auch sehr viel Zeit hatte. Und dann habe ich auch sehr viel Zeit ins Kochen investiert. Aber als meine Eltern verstorben sind, da ist es so ein bisschen die Motivation fürs Kochen zurückgegangen. Das musste ich mir erst wieder erarbeiten. Und dann habe ich mir andere Dinge gesucht. Wie gesagt, erstmal dieses Trommeln, afrikanisches Trommeln. Und das fand ich auch sehr, sehr gut, auch für die Psyche, weil ich mich, wie gesagt, ich hatte so viel Beschäftigung damit, das zu lernen, dass es richtig ist, dass ich gar keine Zeit mehr dafür hatte, überhaupt an irgendwelche negativen Sachen. Also das habe ich jetzt in Anschluss an den Tod meiner Eltern gemacht, ne, weil ich da auch ein bisschen so die Trauer überwältigen wollte. Und deswegen habe ich dann auch mit dem Trommeln angefangen und auch mit dem Flamenco-Tanzen.
Und das machst du auch mit deinem Mann zusammen?
Nein. Also mein Mann, ich habe ihn schon zum Tanzen bekommen. Als ich ihn kennenlernte, konnte der gar nicht tanzen. Aber mittlerweile tanzt er sehr gerne. Aber Flamenco, das guckt er sich sehr gerne an. Wir gehen auch gemeinsam zu Flamenco-Veranstaltungen. Er hört auch sehr gerne Flamenco. Musik, aber tanzen, nein, das ist nichts für ihn.
Gibt es etwas, was du anderen Menschen, die jetzt gerade frisch von ihrer Diagnose erfahren haben, mit auf den Weg geben würdest?
Ja, also ich persönlich finde es immer sehr wichtig, dass man offen darüber redet, dass man diejenigen, die einem am nächsten sind, mit einbezieht, weil es auch sehr wichtig ist, gerade für den Ehemann oder für die Ehefrau oder für den Partner, für die Kinder, dass die einfach auch ein bisschen mit ernst genommen werden und dass es nicht nur um mich geht, sondern auch um sie, weil die haben es auch nicht einfach. Und es ist einfach viel einfacher für alle, wenn man da sehr offen mit umgeht. Also ich kann jetzt nur für mich reden, wie ich das gemacht habe und was ich glaube, was auch gut ist. Und dass man einfach erst positiv denkt und nicht direkt schon die Flinte ins Korn wirft. Und dass man auch die Schulmedizin wichtig nimmt. Und dass man nicht da auf alternative Methoden hofft. Man kann sehr wohl komplementäre Sachen anwenden, gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber die Schulmedizin ist schon wichtig. Also wenn die Ärzte der Meinung sind, man sollte eine Chemotherapie machen, Chemotherapie bedeutet ja nicht gerade das Ende der Welt. Das ist natürlich eine harte Sache, aber ich finde die Chemotherapie, die verhilft einem auch dazu, den Krebs zu überwinden. Und ja, das muss jeder selber wissen. Also ich bin ja immer so, dass ich niemandem was vorschreiben würde, aber ich denke immer, da sollte man auf die Ärzte hören.
Wie hast du es geschafft, deine Lebensfreude nicht zu verlieren bei all diesen Schicksalsschlägen und immer noch einer drauf und immer noch einer drauf und du bist so positiv und mutig und machst so tolle Sachen und bist so optimistisch. Wie hast du das geschafft, nicht zu verlieren?
Ja, ich bin halt so ein quirliger Mensch. Also ich kann mit meinem Popo nicht immer 5 Minuten auf dem Stuhl sitzen bleiben. Also ich bin auch sehr... Ich lasse mich schnell begeistern und ich glaube, wenn ich erstmal begeistert bin, dann begeistere ich auch die anderen damit, weil ich
definitiv
gerne rede,
ja.
Und erzähle immer, wie toll ich das finde und dann automatisch, weiß ich auch nicht warum, sind die anderen dann auch davon überzeugt. Also wie gesagt, dieser Flamenco-Kurs, um darauf nochmal zurückzukommen, den gab es gar nicht und wir sind jetzt schon mit 30 Personen in Krefeld und machen Flamenco. Weil ich das in die Wege geleitet habe. Also das, ich weiß es nicht. Ich bin halt so, ich rede total viel und auch manchmal total viel Mist, aber die anderen lassen sich immer von mir
begeistern.
Mitziehen, genau.
Wir sind uns ganz schön ähnlich und ich habe gerade gedacht, boah, zum Glück fragt mich so jemand das nicht, weil ich wüsste gar nicht, warum ich so positiv immer bin. Weil es ist einfach, das ist in mir drin und es muss raus und es, ich bin dir sehr, sehr ähnlich.
Also, als ich deinen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, Mama Mia, das ist wirklich ein Vorbild.
Das denke ich mir gerade bei dir. Du bist so ein Vorbild. Ich bin so froh, dass du heute bei uns im Podcast bist und dass du anderen Menschen Mut machst und deine Geschichte mit uns teilst. Das ist so schön und ich hoffe, dass ganz viele ZuhörerInnen hier ganz viel von mitnehmen können und einen Mehrwert dadurch haben, dass du heute hier warst.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen? Hast du einen Leitsatz zum Abschied?
Wow. Eigentlich, also mein Abschiedsleitsatz ist Buen Camino, guter Weg. Das sagt man sich als Pilger, wenn man unterwegs ist. Und das habe ich auch meinen Eltern mitgegeben, als sie sich auf dem Weg nach oben gemacht haben. Buen Camino, mehr kann man einfach nicht sagen.
Das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne.
Okay.
Was gibt's Neues von Merle?
Wir waren diese Woche im Sanitätshaus. Wenn wir dorthin fahren, dann kommen wir direkt mit mehreren Hilfsmitteln zur Anpassung. Merle wächst ja auch fleißig, was ganz gut ist. Und jetzt mussten wir zum Beispiel den Stehständer nochmal neu anpassen, weil sie einfach größer geworden ist und ein paar Teile verschoben worden sind, dass er einfach wieder richtig passt. Den haben wir mitgebracht. Dann waren wir noch in einer anderen Abteilung, weil ihre Unterschenkelorthesen auch zu klein geworden sind. Und jetzt brauchen wir eine neue Verordnung, um neue Unterschenkelorthesen anpassen zu lassen. Die sind super wichtig, um Fehlstellungen vorzubeugen. Kinder haben ganz oft Schwierigkeiten mit dem Spitzfuß, gerade wenn die Kinder nicht selbstständig stehen oder laufen können, dann können die Füße Fehlstellungen entwickeln und die soll man dann auch möglichst den ganzen Tag tragen. Und bei Merle ist es immer so ein bisschen schwierig, weil sie so stark spastisch ist, dass sie direkt mit Gegendruck reagiert und die Spastik dann noch schlimmer wird. Und jetzt hat unser Orthopädietechniker uns ein Gelenk eingebaut, sodass sie ein bisschen die Spastik auch rauslassen kann. Und wir haben da verschiedene Stufen, die wir einstellen können. Und seitdem toleriert sie die viel, viel besser. Und jetzt sind die eben zu klein geworden, schon nach kürzester Zeit. Wir waren alle ganz überrascht und braucht neue. Und dann kam noch jemand für eine GPS-Orthese. Das ist eine Rumpforthese. Die hat die Merle zum ersten Mal vor ungefähr einem Jahr bekommen. Die ist jetzt auch zu klein geworden und musste dafür neu vermessen werden. Denn das ist ja wie so ein kleiner Anzug, sage ich jetzt mal. Und in dem Fall hat GPS auch nichts mit Tracking oder Überwachung zu tun. Das ist ein Anzug, der ganz eng am Körper liegt, um die Körperwahrnehmung ein bisschen zu verbessern. Der unterstützt die Körperhaltung und wird individuell angefertigt, denn jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Die gibt es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und haben so ein bisschen so den Trainingseffekt. Am Anfang trägt man die Anzüge ein paar Stunden und irgendwann soll man die den ganzen Tag tragen, bis auf nachts, da darf man den auslassen, um einfach so ein bisschen ja den Körper zu unterstützen. Der hat ganz, ganz viele Reißverschlüsse. Merle hat einen am Bauch, einen am Rücken und jeweils zwei Stück am Bein, einmal auf der linken Seite und einmal an der rechten Seite, also vier insgesamt an den Beinen, was bei uns auch wichtig ist, weil Merle ja noch gewickelt wird und ich sie nicht jedes Mal aus dem ganzen Anzug schälen kann. Und deswegen haben wir da die Möglichkeit, sie ganz schnell mit wenigen Handgriffen auch wickeln zu können. Die Reißverschlüsse, die sind auch noch in Stoff verpackt, sodass die nicht direkt auf dem Körper anliegen und Druckstellen verursachen. Ja, da warten wir jetzt auf den neuen Anzug. Da werde ich auf jeden Fall berichten. Und es war wieder ein aufregender Tag in unserem Sanitätshaus. Und dann hören wir uns in zwei Wochen zu einer weiteren spannenden Folge wieder. Bewertet, kommentiert und empfehlt uns gerne weiter. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Bis in zwei Wochen.
Das war Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in zwei Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden.